Guten Tag, jetzt hätte ich fast gesagt, guten Morgen. Ich bin auch schon wach. Also, schön, dass ich da sein darf. Ihr werdet gleich das Thema verstehen, wenn ich den Text lese. Jesus und die schwarze Witwe. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, dass es gäbe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns doch folgende Vorschrift gegeben. Wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Ebenso der dritte, und so ging es weiter. Keiner der 7 hinterließ Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. So, wie ist es nun bei der Auferstehung? Wenn sie einmal auferstanden sind, wem von ihnen gehört sie dann? Alle 7 waren doch schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn die Menschen auferstehen von den Toten, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Und was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakob. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. Das ist die Geschichte. Ich bete. Herr Jesus, du hast diese Frage gehört. Du hast es verstanden, was auch dahinter steckte. Du hast wirklich gut geantwortet. Und wir sind irgendwie mehr oder weniger in unserer Zeit auch mit dieser Frage sehr beschäftigt, müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich bitte dich, dass du uns es schenkst, dass wir deine Antwort verstehen und dass wir uns auch durch dich herausfordern lassen, dir zu vertrauen. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen für diese Predigt und für das Hören. Amen. Amen. So, also, tun euch die Sadduzäer nicht auch so ein bisschen leid? So eine Abfuhr, oder? Also sie haben sich da so eine grandiose Geschichte ausgedacht und sie dachten, dadurch wird auch dem Letzten klar, wie bekloppt der Glaube an eine Auferstehung ist. Und als sie dann mit dieser Geschichte bei Jesus landen wollen, liefen sie einfach stumpf gegen die Wand. Sie wollten Jesus blamieren und Jesus blamiert sie. Und ein Grund, warum diese Geschichte für mich so besonders ist, ist, dass in dieser Antwort so aus der Hüfte die ganze Genialität von Jesus aufblitzt. Also er zerstört mühelos ihr ganzes selbst zusammengebasteltes Weltbild. Und Jesus gibt auf eine der größten Menschheitsfragen eine Antwort, die jeder nachvollziehen kann. Also Auferstehung ist ja nur der Oberbegriff für ein viel größeres Themenfeld. Also da gehört auch die Frage dazu, gibt es sowas wie ein Jenseits? Gibt es, was passiert in der anderen Welt? Also alles, was damit zusammenhängt. Und die Frage, um die es jetzt aber konkret geht, ist die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und die Antwort, die Jesus hier gibt, hallt bis heute nach. Und keiner, der sich mit der Frage nach dem Tod und dem Leben oder was danach passiert, auseinandersetzt, sollte an dieser Geschichte vorbeigehen. Diese Geschichte erzählen Matthäus, Markus und Lukas, also die 3 Evangelisten. Ich habe mich jetzt für die Variante von Markus entschieden, weil mir der letzte Satz im Ohr klingt, ich zitiere ihn jetzt nach der Luther-Übersetzung, Jesus beendet dieses Gespräch mit, ihr irrt sehr. Anders ausgedrückt, Jungs, mit eurer Denke seid ihr komplett auf dem falschen Trip und es ist dringend notwendig, dass ihr mal eure Position überdenkt. Ich habe diese Predigt bei uns in Hanau vor der Passionszeit oder in der Passionszeit ausgelegt. Da hatte ich mal so, musste ich so ein paar Predigten machen, und da hatte ich so Predigten gemacht von Ereignissen, Begegnungen, die in den letzten Tagen in Jerusalem passiert sind. Also Jesus war gerade eingezogen, am Palmsonntag in die Stadt eingezogen, und dann sind ja eine ganze Menge Sachen passiert, und da hatte ich so ein paar Texte mal rausgenommen und eben auch die, weil diese Geschichte sich eben auch da ereignet hat. Also sie gehört zu den Sachen, mit denen sich Jesus kurz vor seinem Tod beschäftigt hatte. Und das gibt der Geschichte nochmal eine besondere Note. Jesus war extra nach Jerusalem gewandert. Er sorgte, dass er pünktlich zum Passafest in Jerusalem war, um da zu sterben. Dieses Ereignis hat er dreimal angekündigt. Also Jesus kennt den Ort und den Zeitpunkt seines Todes ganz genau. Und nichts passiert in dieser Zeit zufällig. Und damit hatte die Frage, wie es nach dem Tod weitergeht, für Jesus in dem Moment eine hohe persönliche Bedeutung. Und er weiß, dass er durch den Tod hindurchgeht und am Ende wieder herauskommt. Und er war davon, dass er auferstehen würde, so sicher überzeugt, dass er zu seinen Jüngern sagt, so und nach meinem Tod treffen wir uns in Galiläa. Oder nach meiner Auferstehung. Ich gehe schon mal vor. Also Jesus redet jetzt hier nicht von einem abstrakten philosophischen Problem, sondern von einer Etappe, die er in wenigen Tagen erreicht haben wird. Und das gibt dieser Geschichte in meinen Augen nochmal eine besondere Qualität. Und die Antwort von Jesus spiegelt einfach von der Art und Weise eine große Selbstverständlichkeit und Gelassenheit und sogar Heiterkeit wider, die in Anbetracht der Sensation, in der Jesus sich befindet, sensationell ist. So, ich werde jetzt mit euch die Geschichte der Reihe nach durchgehen. Also es geht erst um die Frage der Sadduzäer, dann um die Antwort von Jesus und dann darum, warum die Geschichte für uns heute so extrem wichtig ist. Also nie war sie so wichtig und wertvoll wie heute. Also zunächst die Frage der Sadduzäer oder eben die schwarze Witwe. Also ihr habt die Geschichte gehört, ne? Die Sadduzäer erwarteten ja keine ehrliche Antwort, oder? Sie erwarteten, dass Jesus zu stottern anfängt, macht. Und dann rumeiert und zugeben muss, dass er an sowas noch nie gedacht hat und auch nicht weiß, wie er das Rätsel lösen soll. Die Sadduzäer waren eine sehr kleine, aber auch sehr einflussreiche Gruppe unter den Juden zur Zeit von Jesus. Ihre Theologie war stark von der griechischen Aufklärung beeinflusst. Das bedeutete, dass alles, was eben mit Auferstehung, Jenseits und sowas zu tun hatte, Engel, Dämonen, das haben die alles komplett abgelehnt. Da waren sie auch ganz anders als die Pharisäer. Das haben sie alles abgelehnt. Und sie glaubten, dass ein Mensch seine Zeit auf der Erde hat und wenn er dann stirbt, dann ist alles vorbei. Also für sie gab es eben kein Leben nach dem Tod, keine Auferstehung, kein Gericht Gottes. Und sie sagten, dass jeder in dieser Zeit auf dieser Welt selbst seines Glückes Schmied ist. Dass er verantwortlich ist für das, was er macht. Wenn er sich gut benimmt und ordentlich benimmt, dann wird sein Leben gut, dann hat er Erfolg, dann hat er Wohlstand. Und wenn das nicht passiert, dann ist er selber schuld. Und das Gesetz des Mose war für sie dabei eine Anleitung zu einem guten Leben. Also der Mose hatte in ihren Augen gesagt, wie es funktionieren soll. Und deshalb akzeptierten sie vom gesamten Alten Testament auch nur die 5 Bücher Mose. Einfach mal so nebenbei eine Bemerkung, weil das auch nicht immer so ganz klar ist. Die Juden zur Zeit von Jesus gebrauchten im Wesentlichen genau dasselbe Alte Testament, das wir heute in der Bibel haben. Also das heißt, da gab es schon eine Sammlung von Schriften, die sie benutzten. Deswegen redet Jesus immer von Mose und den Propheten. Und dann ist das ein Ding für das Alte Testament, wie wir es haben. So. Also, aber davon, die ganzen Jesaja, Jeremia und alles andere interessierte sie nicht. Sie akzeptierten nur die fünf Bücher Mose. Und das wird gleich nochmal für die Antwort von Jesus eine wichtige Rolle spielen. So, jetzt hatte ich gesagt, das war eine kleine Gruppe, aber sie waren sehr einflussreich. Warum? Weil die Sadduzäer zur jüdischen Elite gehörten. Da war der Hochadel drin und da waren die obersten Priester, die hohen Priester, die waren da drin, die oberste Priesterstufe. Sie waren die Führer der Juden und sie sahen es als ihre Pflicht an, für das Überleben des jüdischen Volkes zu sorgen, und zwar indem sie mit den jüdischen Besatzern zusammenarbeiteten, kooperierten. Ihr politisches Interesse an dem Volk der Juden war groß, das geistliche gering. Und deshalb war das Volk, das ist ein Zitat, das uns immer wieder mal im Neuen Testament begegnet, oder in den Evangelien begegnet, das Volk war verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann kam Jesus und gab den Leuten das, was sie brauchten. Und als er das machte, fühlte sich diese Klasse bedroht. Und sie waren auch neidisch, weil Jesus zu den Leuten einen Zugang hatte, den sie nie hatten. Und Johannes schreibt, dass diese Sadduzäer dann die Angst hatten, dass ihnen die Römer das Land und die Leute wegnehmen würden. So, und deshalb entschlossen sie sich dazu, Jesus aus dem Weg zu räumen. Was sie brauchten, war ein Vorwand. Um Jesus einfach so aus dem Weg zu räumen, war er zu beliebt. Und um diesen Vorwand zu kriegen, waren sie entschlossen, Jesus in aller Öffentlichkeit, so dass es alle mitbekamen, bloßzustellen. Sie wollten die Anhänger von Jesus auf ihre Seite ziehen. Und alle sollten sehen, was das für ein Quatsch war, den Jesus da absonderte. Das war der Zweck der Geschichte. Ihr habt sie gehört? Ganz ehrlich, das Pech, das diese Frau mit den Männern hatten, kann doch nicht zufällig gewesen sein, oder? Stellt euch mal vor, das wäre in Münster passiert. Mit Thiel und wie heißt der andere? Der Arzt? Der immer obduziert und so. Ja, der, genau, wie heißt denn der? Sag mal, Prahl, Thiel, das sind die Schauspieler. Nee, Börne, genau, Professor Börne, genau. Die hätten noch exhumiert und obduziert und geforscht und ermittelt und sowas, um rauszukriegen, warum die Frau so Pech mit Männern gehabt hätte, oder? So, aber die Frage, warum die Männer sterben, stellt sich in dieser Geschichte gar nicht. Wichtig ist, was danach passiert, also in der Auferstehung. Wer von den sieben Männern bekommt die Frau? And the winner is, einer kriegt sie, sechs Männer gehen leer aus. Mit der Folge, dass sie die Ewigkeit als Singles verbringen müssen. Ohne Hoffnung auf irgendeine andere Frau. Tja. So gesehen würde die Auferstehung eher Probleme schaffen, als zu lösen. Das, was in diesem Leben schon blöd begonnen hat, wird nach der Auferstehung weitergeführt und zementiert. Also diese Überlegung, dieser Gedanke klingt erstmal nicht unvernünftig, ist tatsächlich eine knifflige Frage. So, wie reagiert jetzt Jesus auf diese Frage? Und jetzt lädt Jesus die Menschen zum Nachdenken ein. Das ist der Sinn der Worte, ist es nicht so? Oder anders formuliert, sag mal, überlegt mal, kann es nicht sein, dass? Also Jesus übernimmt die Frage nicht einfach, sondern er hinterfragt die Frage und stellt eine Gegenfrage. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, dass hinter vielen Fragen einfach mangelnde Weisheit steckt. Und dann entstehen Fragen wie, welche Form hat Gelb? Und er sagt weiter, dass ein großer Teil unserer Fragen genau diese Qualität haben. Und die Lösung besteht dann eben nicht darauf, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Das ist schlicht nicht möglich. Also wir können nicht sagen, welche Form Gelb hat. Die Lösung besteht dann darin, Weisheit zuzuführen. Und das macht Jesus hier. Er sagt, kann es nicht sein, dass er deshalb irrt, weil er erstens die Heilige Schrift nicht kennt und zweitens keine Ahnung von der Macht Gottes habt. Also, und ich finde diese Antwort so schön, weil Jesus hier nicht so hochtrabend philosophisch wird, sondern wirklich einfach bleibt. Und bei dieser Antwort denkt er sicher nicht nur an die Sadduzäer, sondern er denkt auch das Publikum, das auf einmal mit dieser Frage zu tun hat. Und er denkt mit Sicherheit auch an uns. Ich werde nachher noch sagen, warum diese Frage für uns wichtig ist. Also er denkt auch an die einfachen Zuhörer, die einfachen Menschen. Und anders ausgedrückt sagt Jesus: Jungs, ihr seid deshalb auf dem Holzweg, weil ihr die Bibel nicht wirklich verstanden habt. Kant hatten die die. Aber er sagte, ihr habt sie nicht wirklich verstanden. Und weil ihr die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes einfach nicht kennt. Und dann sagt er, dass diese Möglichkeiten Gottes führen dazu, dass die Menschen mit der Auferstehung eine neue Daseinsform erhalten. Jesus sagt, es ist wie die Engel, also ohne Fortpflanzung. Also damit ist Mann und Frau sein und verheiratet sein, das ist dann spielt gar keine Rolle mehr. Ist erledigt. Ob mit oder ohne Flügel die Engel sind, das weiß ich jetzt nicht. Das sehen wir dann. Kann offen bleiben. Wie auch immer das aussehen wird. Aber Gott wird dann etwas völlig Neues machen mit der Auferstehung. Und es wird keine direkte Fortsetzung des Lebens geben, wie wir es hier gewohnt sind. Und dann begründet Jesus die Auferstehung aus der Bibel, also aus dem Alten Testament. Und diese Begründung ist unfassbar gut. Einfach, und wenn man sie mal verstanden hat, auch leicht nachvollziehbar. Jesus begründet jetzt, könnt ihr euch noch erinnern, wie Jesus die begründet hat, die Geschichte? Mit dem Dornbusch, genau. Wie um alles in der Welt kommt der jetzt auf diesen Dornbusch? Es war ja die Berufungsgeschichte von Mose. Also während der Schafe hütete, sah er irgendwo in der Wüste Richtung Horeb einen brennenden Dornbusch. Und um sich die Sache mal genauer anzuschauen, ging er dann dichter heran und da spricht auf einmal der Engel des Herrn, Gott, Jesus in seiner vorgeburtlichen Form, zu ihm. Und gibt ihm dann den Auftrag, nach Ägypten zu gehen und die Israeliten zu befreien. Und da gibt es ein Gespräch, in dem Mose auch nochmal klären muss, was ist denn da für Gott, der da aus dem Gebüsch zu mir spricht. Und in diesem Gespräch fällt eben dieser zitierte Satz, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Warum benutzt eben Jesus diese Geschichte? Hat doch mit der Auferstehung erstmal gar nichts zu tun, oder? Das Wort ja kommt ja noch nicht mal vor. Wisst ihr, was wirklich erstaunlicher ist? Also ob uns das jetzt einleuchtet oder nicht, das ist gar nicht so die Frage. Was viel erstaunlicher ist, die Antwort funktioniert. Also die Sadduzäer gehen nachher bedient nach Hause und direkt im Anschluss kommt einer und sagt, stellt fest, kommt zu Jesus und sagt, weil er ihnen gut geantwortet hatte. Also die Antwort zieht, die Jesus gibt. Der erste Grund, warum Jesus diese Geschichte oder diesen Satz nimmt, hat was damit zu tun, dass sie im zweiten Buch Mose steht. Wie gesagt, ich hatte es ja gesagt, die fünf Bücher Mose waren der einzige Bibelteil, den die Sadduzäer als Autorität anerkannten. Also im Unterschied dazu, die Pharisäer und Paulus und Jesus, für die war eben das ganze Alte Testament, wie es wir hatten, eben auch das Wort Gottes. So, und jetzt kommt Jesus den Sadduzäern entgegen, indem er etwas verwendet, das sie akzeptieren. Er stellt sich auf sie ein. Und da zitiert er eben den Satz aus 2. Mose, weil 2. Mose ist akzeptiert. So, der nächste Punkt der Beweisführung hat was mit der Zeitform zu tun. Gott sagt nicht in diesem Zitat, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er sagt, ich bin der Gott Isaaks und Jakobs, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als der Busch brannte, war Abraham locker 600 Jahre tot. Und trotzdem ist Gott immer noch der Gott von Abraham. Jesus versteht diesen Satz nicht im Sinn, da war mal was und ich hatte da mal einen und mit dem hatte ich irgendeine Geschichte am Laufen, sondern im Sinn, so ist es jetzt, als eben Gott aus dem Dornbusch spricht. So ist es jetzt, ich bin jetzt der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Es war für ihn eine genaue Aussage über einen tatsächlichen Zustand. Und dass er das genau so meint, wird durch die Begründung deutlich, die Jesus hinterher schiebt. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Anders ausgedrückt, Gott bastelt nicht ein Museum, in dem er lauter Porträts oder Trophäen hinhängt von den Menschen, die irgendwann mal mit ihm gelebt haben. Gott sammelt nicht Erinnerungen, die er sich von Zeit zu Zeit mal anstaubt und vielleicht nochmal abstaubt. Gott umgibt sich mit lebendigen Wesen, mit Menschen, die nach dem Tod leben. Abraham lebt. Aber die Begründung, die Bedeutung dieses Satzes geht noch weiter. Als Gott den Abraham damals auf die Reise schickte, machte er ihm eine Anzahl an Versprechungen, also einen Sohn. Unzählige Nachkommen, ein riesiges Volk, das dann einmal ein bestimmtes Land besitzen wird und so weiter. Und diese Versprechungen machte er dem Abraham persönlich. Und deshalb ist es auch wichtig, dass er diese Versprechungen dem Abraham persönlich einlöst. So, jetzt ist aber dem schlichtesten Gemüt klar, dass das, was Gott hier dem Abraham verspricht, weit über die irdische Lebenszeit von Abraham hinausreicht. Das Einzige, was Abraham wirklich zu sehen bekam, war von diesen ganzen Geschichten, war eben der Sohn Isaak, und das hat tierisch lang gedauert. Da war Abraham 100. Und wie ist das jetzt mit dem Rest der Versprechungen? Sollte jetzt Abraham auf die Socken gemacht haben, alles hinter sich gelassen haben, in eine ungewisse Gegend und Zukunft gegangen sein, nur um dann vielleicht mal einen Sohn zu sehen und der andere spielt keine Rolle? Der andere Teil der Versprechen spielt keine Rolle? Wenn Gott Abraham alle Versprechen persönlich erfüllen wollte, musste es eine Existenzform von Abraham nach seinem irdischen Ableben geben. Das ist die Auferstehung. Und das bedeutet nun, dass die Auferstehung, die Tatsache der Auferstehung, die Tatsache, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass Gott uns einmal auferwecken wird, eine Voraussetzung für die Versprechung Gottes an Abraham sind. Und das war beiden Beteiligten, sowohl Gott als auch Abraham, völlig klar. Das war so klar, dass das gar nicht extra erwähnt werden musste. Erst Menschen, die viel später kamen, haben die Idee eines Lebens nach dem Tod in Frage gestellt. Das war eben zur Zeit der Aufklärung, der griechischen Aufklärung der Fall. Und da müssten die Denker schon auch einen gewissen Weg hinter sich gebracht haben. Und das war bei uns auch mit unserer Aufklärung der Fall. Die Menschheit hat im Lauf ihrer Geschichte nicht nur Wissen dazu gewonnen. Also sie hat viel Wissen dazu gewonnen. Deswegen fahren wir Autos und haben elektrisches Licht und sowas. Sie hat viel Wissen gewonnen. Aber die Menschheit hat auch Wissen verloren. Manches haben sie eben komplett vergessen. Und dazu gehört eben auch in unserer Zeit das Konzept, die Idee eines Lebens nach dem Tod. Und deswegen, weil das eine so fundamental wichtige Geschichte ist, sagt Jesus zu den Sadduzäern: Ihr seid komplett auf dem Holzweg mit eurer Denke. Ihr seid völlig im Irrtum. Jetzt der letzte Punkt: Warum ist diese Geschichte für uns so wichtig? Mit dieser Geschichte rammt Gott uns einen Pfosten ein, an dem wir uns orientieren können. Nochmal, Jesus selbst ist wenige Tage davor, die Auferstehung selbst am eigenen Leib zu erfahren. Und warum geht er bewusst diesen Weg durch den Tod? Nicht für sich. Jesus war im Himmel in Sicherheit, der hätte Auferstehung nicht nötig gehabt. Er ist für uns in diese Welt gekommen, um diesen Weg zu gehen. Er geht diesen Weg, damit wir in den Genuss kommen können, eben auch eine Auferstehung mit guten Folgen zu erleben. Unter höchstem persönlichen Einsatz, nämlich unter Folter und Tod und Beerdigung, räumt er die Dinge aus dem Weg, die zwischen uns und einer glücklichen Auferstehung liegen. Und alles, was Jesus gesagt und getan hat, hängt mit diesem Thema zusammen. Für Jesus liegt die Erfüllung unserer Existenz in der Auferstehung. Also jenseits unseres irdischen Lebens. Und diese Erfüllung können wir uns nicht selber geben. Wir können nicht durch den Tod hindurchgehen, so wie er das konnte. Das ist so klar wie Kloßbrühe. So. Und an diesem Punkt liegen die Zielvorstellungen zwischen Sadduzäern und Jesus komplett meilenweit auseinander. Die Hoffnung der Sadduzäer richtet sich auf ein halbwegs gutes Leben auf dieser Welt. Und Leute, lass uns mal Klartext reden. Das kann gut sein, dass das ein gutes Leben ist. Und dann irgendwann bekommt der Abstieg. Jedes Leben endet mit dem Tod. Also die Sadduzäer hofften auf ein halbwegs gutes Leben auf dieser Welt. Und die Blickrichtung von Jesus geht weit darüber hinaus. Und mit diesem Verweis auf diese alte Geschichte mit dem Abraham und mit dem Mose zeigt Jesus uns hier, dass die Auferstehungshoffnung die Menschheitsgeschichte seit den Anfängen begleitet hat. Das ist der Grund, warum Archäologen in Gräbern immer wieder Grabbeigaben finden. Die sollen das Leben in der anderen Welt leichter und besser machen. Also, die Auferstehung ist eine ganz selbstverständliche Voraussetzung von Gottes Handeln in dieser Welt und ist nicht eine Erfindung irgendwelcher Theologen auf der Zeitlinie, sondern sie ist eine Voraussetzung. Und jetzt kommt die einfache Frage. In welche Hoffnung investierst du? In ein möglichst angenehmes Leben auf dieser Welt? In Wohlstand, Reisen, Auto, Haus, Familie? Kann man so machen. Allerdings kommt für jeden die Zeit, in der er alles, was er hat oder erworben hat, zurücklassen muss. Jeder muss die liebsten Beziehungen aufgeben. Die glücklichste Ehe wird irgendwann beendet. Das größte Vermögen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles müssen wir irgendwann zurücklassen. Also das kann einem genug sein. Aber Jesus bietet viel mehr an. Deswegen ist die andere Frage, oder investierst du in die Hoffnung auf Auferstehung, die Jesus verkündet hat? Und das ist in unseren Zeiten, das ist nicht nur ein philosophisches Problem, das ist tatsächlich ein Problem der Vorstellungskraft. Kannst du dir vorstellen, dass Gott für dich eine Existenz nach deinem Leben auf dieser Erde hat, in der alles erfüllt ist, in der kein Mangel mehr ist, in der alles gut ist? Wenn du in diese Auferstehung investierst, wenn dich das interessiert, dann solltest du mal einiges an Zeit und Hirnschmalz investieren und die Bedingungen von Jesus kennenlernen, die notwendig sind, damit du auch da tatsächlich da ankommst. Das ist nämlich kein Selbstläufer, wie es heute viele sagen. Jesus hat unglaublich viel persönlich investiert, damit du da hinkommen kannst. Und das zeigt, wie dringlich diese Frage ist. Ich habe jetzt eben nur diese Geschichte vorgelesen. Direkt nach dieser Geschichte kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und sagt: Sag mal, was ist denn jetzt das wichtigste Gebot? Worauf kommt es denn an, dass ich da hinkomme? Oder was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und die Frage scheint ziemlich aus der Zeit gekommen zu sein. Aber das ist genauso blöd wie die Frage, welche Form hat Gelb? Es ist nur einem Mangel an Weisheit geschuldet, den Menschen vor unserer Generation hatten. Deswegen muss das mancher zur Bestätigung hören. Es ist nicht bekloppt, wenn du hier auf dieser Erde für Jesus auf Dinge verzichtest, dich bemühst, nach seinem Willen zu leben, ihn als deinen Herrn und Retter annimmst und deine Hoffnung auf ein Leben in der Auferstehung bei ihm setzt. Das ist nicht bekloppt. Und jemand anders muss das mal gesagt bekommen, um eben über die Ziele seines Lebens nachzudenken. Sag mal, ist es wirklich so viel, ist das, was du erreichen willst, so in diesen 70, 80, 90 Jahren, ist das wirklich so diese Energie wert, die du da rein investierst, wenn du das sowieso alles zurücklassen musst? Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Dieselbe Denke, die die Theologie der Sadduzäer vergiftet hat, vergiftet seit gut 300 Jahren in weiten Teilen die Theologie des Westens. Das ist ein wesentlicher Grund für die Schwäche der Kirchen in unserer Zeit. Und Probleme in unserem Leben, die ihren Ursprung in einer fehlerhaften Art zu denken haben, können nur durch eine bessere Art zu denken überwunden werden. Und deshalb ist dieser Hinweis von Jesus so wichtig. Und da komme ich nochmal, er sagt, euer Fehler besteht in zwei Punkten. Erstens mal, ihr nehmt die Schrift nicht ernst. Ein fundamental wichtiges Thema in unserer Zeit. Die Heilige Schrift ernst nehmen. Wir können über viele Sachen auslegungsmäßig streiten. Es geht erstmal darum, diese Schrift ernst zu nehmen und zu wissen, dass dahinter ein lebendiger Gott steht, der diese Schrift gewollt hat und gegeben hat und in dem er uns Orientierung anbietet. Ich bin manchmal wirklich erstaunt und es macht mir zu schaffen, wenn ich sehe, wie gering die Rolle der Bibel im Leben von Gläubigen ist. Suchen mystische Erfahrungen, hören Musik. Also ich mag Lieder. Musik ist ein wichtiger geistiger Baustein. Aber wenn sich das geistige Leben auf Musik baut, wird es schwierig. Wir brauchen wieder allgemein eine Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, weil Gott dadurch zu uns spricht und uns gerade in diesen verwirrten Zeiten Orientierung und Hilfe gibt. Und das Zweite ist eben diese unfassbare, unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Schaut mal in die Bibel. Egal ob das mit dem Zacharias ist, als Engel kommt und ihm sagt, ihr bekommt ein Baby. Als ob, sagt er. Die Leute haben nie zu groß von Gott gedacht, sondern immer zu klein. Und durch die Heilige Schrift erfahren wir etwas von diesen unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Ein Theologe, den ich sehr mag, sagte, durch die Bibel wird uns die Herrlichkeit Gottes geschildert. Erfahren wir etwas von der Herrlichkeit Gottes. Und ein anderer, ein Theologieprofessor, Helmut Thielicke, hat mal ein Buch geschrieben über das verlorene Wort. Und da in diesem Buch beschreibt er, was die Kirche eben verloren hat, nämlich ihr Verhältnis zur Bibel. Wenn Kirche Bedeutung haben will, wenn Gemeinde Bedeutung haben will, dann muss sie wieder zurück zur Bibel und sie lesen. Und dann müssen sie auch wieder den Versprechen Gottes vertrauen. Leute, das ist eine Sache. Ob ich etwas von Auferstehung höre und es vielleicht theoretisch akzeptiere. Oder eine andere Sache, ob es wirklich ein wesentlicher Faktor, eine Größe, eine Kraft in meinem Leben ist, dass ich diese Auferstehungshoffnung habe. Durch die Bibel müssen wir auch wieder oder können wir auch wieder Vertrauen in die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes bekommen. Also, Jesus und die schwarze Witwe ist jetzt nicht der Titel für einen Tatort in Münster. So, sondern Jesus sagt uns hier ganz einfach nur, dass wir völlig auf dem Holzweg sind, wenn wir unsere Bibel nicht kennen und nicht mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes rechnen. Amen. Ich bete jetzt noch. Herr Jesus, es ist einfach unfassbar gut, wie du hier mit den Sadduzäern umgegangen bist. Und das, was du gesagt hast, haben Menschen um dich herum, die das auch gehört haben, verstanden und die fanden es gut. Und du weißt, wie schwer das für uns ist, auch dieses ganze Thema mit Auferstehung und mit Leben nach dem Tod und Jenseits irgendwie sich vorstellen zu können, zu erfassen. Und wie sehr wir geprägt sind von einer Vorstellung, dass das Wichtigste im Leben hier und die Zeit auf dieser Erde ist. Und ich bitte dich, dass du in uns wieder diese Hoffnung wächst. Über die Zeit hinaus, dass das wieder ein Ziel wird in unserem Leben, etwas, dem wir folgen können und das uns leitet und anleitet. Das uns auch fähig macht, auf manche Dinge zu verzichten, manche Enttäuschung runterzuschlucken. Das auch fähig macht, Vergebung zu gewähren, Vergebung zu erlangen, dass sich nach dir sehnt, nach der Gemeinschaft mit dir sehnt. Ich bitte dich dafür. Amen.